Was für verrückte Zeiten. Der Bullenmarkt ist voll entfacht. Sei es beim Bitcoin, sei es in den traditionellen Märkten. Alles scheint einfach so nach oben zu gehen. Jeden Tag höher, höher, höher. Wir wollen heute mal im Podcast über dieses Thema sprechen, was wir als Gründe dafür empfinden, wie wir das beide sehen. Denn wir beide sehen es tatsächlich etwas unterschiedlich, wie ich meine. Und ich bin auch gespannt, weil ich weiß es gar nicht, wie Philipp es sieht. Ich habe ihn gerade vor der Aufnahme gefragt und er hat gesagt, hey, ich erzähl's dir im Podcast. Und wir wollen mal darüber sprechen, was hier los ist. Was ist los? Geht es jetzt einfach so weiter? Wie lange geht es weiter? Wie sehen wir das? Was sehen wir als Gründe? Und eigentlich geht es ja in diesem Podcast eher weniger um Finanzthemen. Das ist auch übrigens lustig an dieser Stelle, Philipp, dass es gibt halt etliche Artikel, die uns versuchen, als Finanzpodcast darzustellen, weil dann können sie behaupten, wir wollen irgendwelchen Leuten irgendwas verkaufen, was aber nicht der Fall ist. Im Podcast geht es einfach, ich glaube, in weniger als 5% der Themen um Finanzen. Naja, wie auch immer, heute geht es um Finanzen. Deswegen, ich glaube, es ist ganz spannend für alle. Philipp, mein Lieber, ich grüße dich. Wie geht's? Wie steht's?
Ich grüße dich auch. Gehen tut's mir wirklich erstaunlich gut. Ich kriege jeden Tag viel zu wenig Schlaf. Ich glaube, das ist aktuell bei dir genauso. Ich habe ein bisschen auch so eine Grundangespanntheit, die ich immer habe, wenn Bullenmärkte so im vollen Gang sind, weil man auch keine Fehler machen möchte. Man möchte sein Positionsmanagement richtig halten. Und ich denke, was ganz wichtig ist für unsere Communities, was du ja aber auch schon gemacht hast, Kieran hat, um das vielleicht aufzuklären, auf seinem YouTube-Kanal Hoss hat er in den letzten Tagen immer einige sehr, sehr groß besuchte Livestreams gehabt, teilweise mit 50.000, 60.000 Leuten drin. So, und in diesen Livestreams ist er auch ganz viel auf Fragen eingegangen der Community, und das möchte ich heute auch mal machen, weil es gibt viele Leute, die stellen sich jetzt gerade Fragen, die sich immer gestellt werden, wenn wir mega nach oben gegangen sind und Leute das Gefühl haben, sie sind nicht dabei gewesen, sie haben nicht in dem Maße partizipiert, wie sie sich es gerne wünschen. So geht es übrigens jeder Person, ja, das, um vielleicht mal den ersten Mythos aufzuräumen. Kian, das kannst du ja gleich selber bestätigen. Egal mit wie viel Geld du irgendwo drin bist, am Ende sagst du dir, wenn es 10, 20, 30, 50, 100% hochgeht, oh Gott, es ist zu wenig gewesen, ich hätte noch mehr kaufen müssen. Das ist also völlig normal. Wir wollen aber heute mal ein paar Märkte.
Nee, pass auf. Pass auf, es gibt, lustig, dass du es erwähnst, ich habe gestern mit jemandem mich unterhalten und der ist eigentlich nicht in der Finanzwelt. Aber er hat mir erzählt, er hatte früher eine WhatsApp-Gruppe zum Thema Krypto mit ein paar Freunden und die hieß Team Hätte. Also hätte man früher gekauft, hätte man nicht verkauft, genau. hätte. Und ich habe ihm gesagt, warum? Warum nennt man die Gruppe so? Weil dann manifestierst du ja direkt das Negative. Weil so zu denken bringt gar nichts. Du kannst jeden Tag denken, hätte ich gestern, wäre ich mal den Weg entlang gelaufen, hätte ich die Person getroffen, hätte ich das studiert, hätte ich, weiß ich nicht. Hätte, bringt nichts. Hätte, Fahrradkette. Deswegen, Leute, manifestiert dieses hätte nicht. Verbannt das aus eurem Kopf und nennt eure WhatsApp-Gruppen nicht so. Das ist ja so, als würden wir Fußball spielen, wir würden uns Team Unfall nennen. Dann, klar, werden wir dann wahrscheinlich ein paar Unfälle. Also, wisst ihr, das ist besser, wir nennen uns Team, wenn ihr eine WhatsApp-Gruppe machen wollt für Krypto, nennt sie Team Max Long. Nein, nennt sie Team Profit ohne Stress.
Zum Beispiel, genau. Sowas ist zum Beispiel eine gute Manifestierung. Übrigens, wo wir bei Beständigkeit und positiven Dingen sind, Kian, kannst du es bestätigen? Wir sind nach wie vor Platz Nummer 1, waren noch nie auf einem anderen Platz. Jeden Tag Platz Nummer 1 und wir sind jetzt sogar in die Amazon-Jahrescharts reingekommen. Wohlgemerkt, den Bücherverkauf und da auch nur die Vorbestellungen. Es gibt ja noch nicht mal das Buch, das kommt ja jetzt erst raus. Das hat erst vor 3 Wochen gestartet und wir sind jetzt in den Jahrescharts für das Gesamtjahr 2024 der meistverkauften Bücher und sind, ist es schon Top 10, wo wir stehen, oder?
Wir sind Top 7.
Top 7 sogar, oh wow.
Und wir sind auch wohlgemerkt, ich glaube, das einzige Buch, das noch nicht veröffentlicht wurde, also in den Vorbestellungen, ist das nicht nur in den Top 10 in den Jahrescharts ist, sondern ich glaube sogar in den Top 50.
Das ist echt.
Es gibt kein echt Buch, toll, ja, das noch nicht veröffentlicht ist, außer unseres, das in den Jahrescharts ist.
Also da nur noch mal ganz kurz, Leute, wir müssen es euch nicht mehr sagen, die Entscheidung kann jeder selbst treffen. Was aber wichtig ist, jeden Tag einen Schritt Bullenmarkt.de. Auf dieser Seite könnt ihr euch anmelden, wenn ihr jetzt die Vorbestellung macht. Dann nehmt ihr euren Bestellcode, ihr tragt den dort ein. Dort gibt es genaue Anweisungen, was zu tun ist. Und dann könnt ihr am Meet and Greet teilnehmen. Das wird sehr wahrscheinlich dann im Januar wirklich ausgeführt. 10 Personen reisen zu Kian nach Dubai, lernen ihn dort persönlich kennen, machen mit ihm etwas, unternehmen etwas. Und 10 Personen reisen zu mir nach Zürich und wir werden das Gleiche machen, werden ein schönes Programm zusammen haben und werden Zeit miteinander verbringen. Also Leute, meldet euch da gerne an bei unserem Hoss und Hopf Meet and Greet. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist das Buch vorbestellen und dann könnt ihr automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die werden wir dann jetzt irgendwann im Dezember auflösen. Starten wir aber direkt jetzt mal mit unserem Thema des Tages durch. Kian, willst du mal oder wie wollen wir strukturiert starten? Finanzmärkte, traditionell, Bitcoin, was ist deine Empfindung? Vielleicht mal Unterschiede. Ich glaube, du siehst, wenn ich das so in den Livestreams mitbekommen habe, du siehst den Bitcoin länger höher hochlaufen und eine riesige Altcoin-Rallye, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, jetzt durch den Trump-Sieg angeheizt, siehst du auf uns zukommen. Ist das so ungefähr richtig?
Ich sehe, und das habe ich ja bereits vor der Wahl gesagt, ich habe gesagt, wenn Donald Trump gewählt wird, Wort für Wort, klippt diesen Clip, habe ich sogar gesagt, dann wird Solana und alle Altcoins so. Und diesen Clip, der Clip wurde geklippt und was ist passiert? Es ist exakt so passiert. Und ich glaube, das ist noch nicht am Ende. Ich glaube, es geht noch weiter. Ich glaube, wir haben noch ein Zeitfenster, aber es ist ein sehr kleines Zeitfenster von irgendwo zwischen 2 bis wahrscheinlich 6 bis 8 Wochen. Also 2 bis 8 Wochen, ja, das ist ein sehr, sehr variables Zeitfenster, aber ich kann es euch einfach nicht anders sagen, sonst würde ich lügen. Wo ich glaube, dass dieses Verrücktheit noch bestehen bleibt. Heißt das, es gibt keine Korrekturen? Nein, ich glaube, es wird Korrekturen geben, vor allem wenn die Situation überheizt. Und der Grund dafür ist einfach, weil die Market-Teilnehmer, die einfach sehr viel Geld haben, diese überheizte Situation für ihren eigenen Vorteil ausnutzen, die Position liquidieren und dann geht's weiter. Deswegen bewahrt euer FOMO und macht nicht dumme Sachen, benutzt nicht unnötig viel Hebel, sonst werdet ihr Opfer des Ganzen, sondern betrachtet das Ganze von der Seitenlinie und versucht bei den Dips, wenn ihr wollt, wenn ihr auch der Meinung seid, es geht nach oben einzukaufen. Das ist meine Meinung und ich glaube aber, und das habe ich ja auch vor Wochen, vor Monaten gesagt, dass wir in Q1 2025 eine Korrektur sehen werden. Ein Crash, getrieben durch den Commercial Real Estate Markt in Amerika. Ich glaube, sie werden es versuchen, Trump in die Schuhe zu schieben, zu behaupten, oh, Trump, der hat ja so viel Ahnung von Wirtschaft. Ja, guck mal, was ist da denn passiert? Wir haben es euch doch gleich gesagt. Und das Lustige ist, man sieht es jetzt schon in den Medien, wie sich jetzt quasi schon, es wird vorbereitet. Es wird gesagt, hä, Trump, der hat gar nicht so viel Ahnung von Wirtschaft. Ihr werdet schon sehen. Wobei in Wirklichkeit der Commercial Real Estate Markt in Amerika und die Zinsen beide Dinge sind, die nichts mit dem Präsidenten zu tun haben. Es ist halt lustig, dass die Leute, die das dann halt so propagieren, selber wahrscheinlich auch keine Ahnung von Wirtschaft haben. Aber gut.
Kian, ja, erkläre doch mal Meinung. Ganz kurz, vielleicht wissen noch nicht alle, was sind Commercial Real Estates?
Commercial Real Estate ist beispielsweise ein Gebäude, in dem sich nur Offices befinden. Du hast das zum Beispiel in San Francisco, da waren viele Tech-Unternehmen, Twitter war ja da auch vorher und so weiter. San Francisco, für die, die es nicht wissen, ist jetzt eine Zombie-Stadt. Warum? Weil da nur noch Drogenzombies rumlaufen, wirklich Drogenzombies. Und Kriminalität, Leute werden erschossen. Das war auch die Stadt, wo Pavel Durov, der Telegram-Founder, meinte, wo er in Amerika war, wo ihm sein Handy geklaut wurde und er gegen Leute kämpfen musste. Wie auch immer, beispielsweise in dieser Stadt, wo jetzt alle Unternehmen weggegangen sind, weil die Demokraten das so versaut haben und sich einfach nicht drum kümmern, dass die Gesellschaft funktioniert, also Kriminalität zum Beispiel bestraft wird oder Leute nicht als Drogenzombies durch die Straßen laufen. In dieser Stadt gibt es jetzt sehr, sehr viele Gebäude, in der Offices sind. Und diese Gebäude wurden ja finanziert. Die hat ja niemanden Cash gekauft, sondern das Gebäude kostete 100 Millionen. Dann wurde 90 davon von einer Bank finanziert. So, und diese Kredite, die haben ein Rollover-Datum, was jetzt wahrscheinlich irgendwann Q1 kommen wird. Man weiß es halt nicht genau. Es hängt halt vom Gebäude ab. Und in Q1 wird dieser Kredit aber nicht neu finanziert, weil die Zinsen wahrscheinlich zu teuer sein werden, um den günstig wieder zu refinanzieren, damit man mindestens das Ding tragen kann. Und das Gebäude an sich ist jetzt auch nur noch ein Bruchteil wert. Das heißt, die Person, die jetzt diesen Kredit finanziert hat, hat ein großes Problem und die Bank hat ein großes Problem. Weil wenn du 100.000 Dollar Schulden bei der Bank hast, dann hast du ein Problem. Wenn du 100 Millionen Schulden hast bei der Bank, dann hat die Bank auch ein großes Problem. Und was jetzt passieren wird, ist wahrscheinlich Folgendes, dass die Person, die halt diese Schulden hat dann bei der Bank, sagen wird, hey, ich kann es nicht refinanzieren. ich muss Insolvenz anmelden. Und wenn es ein Unternehmen ist und es hält andere Assets, dann muss dieses Unternehmen diese anderen Assets liquidieren, um seine Schulden zu bedienen. Das funktioniert einfach so. Und wenn das halt im Aktienmarkt Assets sind oder sonst was und das so eine Lawine auslöst, dann kann das eben so einen Kaskadeneffekt auslösen. Und das ist das, was ich erwarte, was passieren wird ungefähr irgendwann zwischen Februar bis, sagen wir mal, Mai nächsten Jahres, weil das einfach die Daten sind. So, was, wenn das nicht passiert? Oder was müsste passieren, damit das nicht passiert? Die Fed müsste die Zinsen so stark senken, dass es nicht passieren kann. Das heißt, irgendwo in den Bereich von unter auf jeden Fall 2%, idealerweise unter 1%. Also der Leitzins müsste auf unter 1% fallen. Wird er aber nicht. Warum? Weil das genau so passieren soll, wie es passieren soll. Und weil die Demokraten jetzt schon vorbereiten, wie sie dann Trump dafür framen werden. Ja, der böse Trump, der keine Ahnung von Wirtschaft hat, der hat euch alle ins Elend getrieben. Jetzt wählt mal bitte alle bei der nächsten Wahl wieder die Demokraten. Damit das ganze Land so aussehen kann wie Kalifornien.
Ja, also sehr gut erklärt, Kern. Ich will vielleicht noch ein paar Anglizismen. Offices sind natürlich die Büro. Also es geht einfach nur um Gewerbeimmobilien. Ja, und der Gewerbeimmobilienmarkt, wäre das ein bisschen näher schon beobachtet, da gibt es Gebäude und nicht nur in San Francisco, sondern grundsätzlich, die sind irgendwie vor ein paar Jahren für 250 Millionen gekauft worden, also wirklich große, große Bürogebäude und die gehen jetzt weg noch für 30 Millionen oder so. Also wirklich Wahnsinnswerteinbrüche. Also das ist eigentlich unvorstellbar, ja, dass es so eine hohe Fluktuation, so eine hohe Volatilität, also Schwankungsbreite in den Preisen gibt. Und Kian sagte schon, wenn die Anschlussfinanzierungen kommen, die dann deutlich höher sind als zu dem Zeitpunkt, wo die Leute damals eben die Finanzierung gestartet haben und sie müssen dann anschlussfinanzieren zu plötzlich dreifachen Bezügen, dann sind sie dazu nicht mehr in der Lage, weil meistens die Rendite dieser Immobilien auch nicht mehr so groß ist, weil die Mieter rausgegangen sind, die deutlich weniger verdienen und so weiter. Und dann könnte es die killen und das wäre dann der Kaskadeneffekt, wenn dann große Investmentgesellschaften, die auch Immobilienportfolios haben, aber beispielsweise auch Aktienpakete, die Werte, die sie im Gewinn halten, beispielsweise die Aktien verkaufen müssten, um wiederum das Loch zu stopfen, das durch die Commercial Real Estates entstanden ist, dann wäre das der Kaskadeneffekt. Und jetzt mal eine kleine Einsicht von meiner Seite.
Und es wäre absolut Trumps Schuld, oder Philipp?
Ja, es wäre einfach nur Trumps Schuld. Ich sehe das ja sowieso als zyklische Sache. Ja, Märkte verlaufen in Zyklen und wir befinden uns jetzt gerade in der Endphase eines Bullenmarktzykluses. Und da ist es erstens mal immer ganz normal, dass es stark nach oben geht, die Euphorie ganz stark steigt. Ich habe bis vor kurzem immer gesagt, es ist doch keine Euphorie im Markt. Wir sehen hier noch keinen Top, weil es kommt, jetzt haben wir Euphorie, ganz, ganz klar Euphorie und zwar massive Euphorie, wenn man die Zuflüsse des S&P 500 anschaut, seit der Trump-Wahl 1,5 Trillion innerhalb von Tagen, wenn man nur IBIT, also Kian, da kannst du auch mehr sagen, der größte Bitcoin-ETF, BlackRock Bitcoin-ETF, IBIT, hatte ja ein Trading-Volumen von über 1 Milliarde innerhalb von 30 Minuten Handelsspanne. Das sind also Wahnsinnszahlen. Du hast ja in einem deiner...
Der BlackRock-ETF, Philipp, ja. IBIT, das ist der ETF von BlackRock, bei dem man einfach nur Bitcoin kaufen kann über seinen Broker, hat innerhalb von einem Jahr Gold überholt. BlackRock hat einen Gold-ETF, der existiert seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Und der IBIT-ETF existiert seit Januar.
Ja.
Und er hat ihn in Assets überholt. Ihr seht es jetzt hier eingeblendet. Dieser Chart ist wirklich einfach nur geisteskrank. Und wer jetzt hier diesen Chart anschaut und sagt, Bitcoin, das ist eine Blase. Ich glaube, das geht jetzt einfach alles wieder raus aus dem ETF. Der wird nach der Korrektur Q1 sein blaues Wunder erleben. Aber, und das ist auch das Ding. Also ich werde immer wieder gefragt, hey, aber glaubst du nicht, es ist jetzt zu spät und so, macht das jetzt noch Sinn? Ganz ehrlich, erstens, haltet die Finger weg im Kryptomarkt von jedem Altcoin. Wirklich jedem Altcoin. Jedem Shitcoin, jedem Memecoin, jedem, keine Ahnung, Dino-Coin von 2011 oder so. Polkadot, weiß nicht, was ich da immer alles lese. Finger weg davon. Guckt euch einfach an, was bewegt sich stark und investiert mit der Intention, Geld zu verdienen. Nicht mit der Intention, irgendwie das Narrativ von irgendeinem Dino-Coin zu heiraten. Ich verstehe das nicht. Ich persönlich... Nur Bitcoin, Ethereum und Solana. That's it. Ich habe jetzt auch eine Dogecoin-Position einmal im Livestream aufgemacht, aber eher so just for fun. Für mich, ich agiere da sehr, sehr kalt. Ich schaue mir einfach den Chart von dem Coin an und wenn er kacke aussieht, also die Technicals dahinter, wie viel Hebel im Spiel ist, wie das Kaufverhalten ist, wie das Spot-Kaufverhalten ist. Ich gucke da wirklich rein nur auf technische, quantifizierbare Daten. Ich habe da mein eigenes System, mein eigenes Modell. Du hast es ja auch einmal miterlebt, Philipp, wo du einmal in Dubai mich besuchen warst. Jo. Und that's it. Und für mich relevant ist nur Bitcoin, erstmal mit ganz großem Abstand, dann kommt erstmal lange nichts und dann kommen Ethereum und Solana und die sind mittlerweile für mich auf einem Niveau. Muss ich ganz ehrlich sagen, wobei ich sogar sagen würde, Solana ist vielleicht leicht drüber, weil das, was Ethereum in den letzten 2 Jahren getrieben hat, es gibt ja diesen einen Podcast-Clip von mir, wo ich sage, Ethereum hat das Potenzial, Bitcoin zu übertrumpfen. Das hat damals gestimmt. Vorausgesetzt, sie hätten nicht alles verkackt, was man verkacken kann. Und es ist 3 Jahre Stillstand, während Solana auf gleicher Ebene mit dem gleichen Verwendungszweck so macht. Und deswegen ist für mich Ethereum aktuell auf dem gleichen Niveau an fundamentaler Relevanz wie Solana, wenn nicht sogar Solana höher. Wie auch immer, Bitcoin, Ethereum, Solana, that's it für mich. Und ist es zu spät? Fragt euch die Frage einfach selber. Glaubt ihr, es ist zu spät, wenn ihr diesen BlackRock-Chart seht? Glaubt ihr, das war's dann jetzt? Klar wird es eine Korrektur geben, aber zu spät ist es bei diesen Coins nicht. Bei allen anderen Coins, ganz ehrlich, vorsichtig.
Also, ich würde gerne mal so auf ein paar Fragen eingehen, denn gerade dieses zu spät, das kommt bei mir auch immer wieder und da muss man jetzt schon differenzieren, was bedeutet das. Wenn Leute jetzt sagen, jetzt kommen ja viele Leute, soll ich jetzt noch kaufen? Das ist die Exit Liquidity, die Top-Wegkäufer, die jetzt kommen. Ah, ich war im Tiefschlaf, ich lag im Koma. Soll ich jetzt, nachdem die Märkte mehrere 100% gestiegen sind, noch reingehen? Also ich würde aktuell, wenn ich mir den Nasdaq anschaue, können wir gerade mal einblenden, wo wir uns da befinden. Da seht ihr auf dem Chart, wir sehen das als ABC-Korrektur und wir stehen am Ende einer B relativ knapp nach. Wir können vielleicht noch 10% hoch, dann sehen wir erstmal eine größere Korrektur.
Moment, du sagst wir, du meinst nicht wir, sondern
ich meine nicht den Kian, korrekt, dass er das unterscheidet, sondern die HKCM, mein Analyseunternehmen, da spreche ich dafür und Kian spricht für sich, selbstverständlich. Ja, also da sehen wir im Anschluss dann auch das, was Kian dann als ein Zusammenbruch des Commercial Real Estate, das könnte der Katalysatoreffekt sein, dass es dann eine größere Korrektur gibt. Sehen wir im S&P 500, also das sehe ich, so sollte ich es vielleicht nicht besser ausdrücken, sehe ich im S&P 500, sehe ich im Dow Jones genau das Gleiche. Und das könnte recht nah aufeinander fallen. Und deswegen, ich dachte, Kian und ich liegen da mehr auseinander. Tun wir aber gar nicht, weil die Zeit, die er gerade genannt hat, das könnte, ich weiß es nicht, es kann auch erst im Januar oder Februar kommen, das ist Glaskugelleserei. Aber auch wir sehen erstmal nach so starken Anstiegen ein Ausatmen, es ist ja alles Einatmen, Ausatmen, Steigen, Fallen, Wellenbewegungen der Kurse, zyklische Bewegungen. Und da hat, um nochmal darauf zu kommen, was Kian vorher gesagt hat, da könnte auch Kamala Harris jetzt an der Macht sein. Das wäre völlig egal. Der könnte man es auch nicht in die Schuhe schieben, weil das sind Entwicklungen der Vergangenheit. Man könnte eher noch sagen, wenn man so will, dass diese Entwicklungen unter der Zeit Biden-Harris, Biden-Präsident, Harris-Vizepräsidentin, zustande gekommen sind, die sich jetzt auswirken.
100%. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall ganz anders sehen oder machen, ist, und das müssen wir einmal hier kurz klar feststellen, weil es gibt manchmal Leute, die sagen, wenn ich zum Beispiel etwas poste auf Twitter, ich poste auf meinem Twitter, was ich denke, dann schreiben Leute, hä, aber dein Kollege Hopf sagt doch so und so. Und dann sage ich immer, ich habe einen Podcast mit Philipp Hopf. Philipp Hopf ist Teil der HKCM. Ich bin ich. Ich bin Horst. Ich habe meine Methodik zur Analyse der Märkte. Philipp hat seine Methodik und die HKCM hat ihre Methodik. Wir haben nichts miteinander zu tun.
Korrekt.
In diesem Sinne. Wir haben weder Finanzanalysen, die wir teilen. Wir tauschen uns nicht aus. Ich habe keine Beteiligung bei HKCM. Ich weiß nicht mal, was die Analysen von HKCM sind. Wenn ich meine poste, weil ich einfach zu fokussiert auf mein Zeug bin, vor allem, wenn die Märkte so verrückt sind. Und meine Analysemethodik, also ich werde kurz meine erklären, dann kannst du eure erklären, basiert auf einem Zusammenspiel von technischen Daten, das heißt, wenn ich mir spezifisch einen Coin oder Bitcoin oder sonst was angucke, dann gucke ich mir an, okay, wie sieht der Chart aus, wie sieht das Kaufverhalten aus, wie viel Spotvolumen ist da, wie sieht der Futures-Markt aus. Dann gehe ich auf eine weitere Ebene und schaue mir den Makromarkt an, also die Liquiditätstreiber, Stablecoin-Liquidität, die traditionellen Märkte, die auch korrelieren. Wie sieht also quasi das Verhalten, das Interesse von größeren Family Office, größeren Entitäten dahingehend in die Märkte zu investieren und in Assets zu investieren, die korrelieren mit dem Bitcoin aus? Und dann gehe ich noch eine Ebene weiter und schaue mir die politische Situation an. Wie sieht die Welt aus? Wie sieht es mit der Politik aus? Was könnte das für einen Einfluss haben? Weil ich auf höchster Ebene sage, und das ist ein bold Statement, aber das, was in den Märkten passiert, hat mehr mit Politik zu tun, als meiner Meinung nach mit intrinsisch technischen Details. Natürlich temporär, kurzfristig, vor allem umso kleinere Timeframes man sich anschaut. Wenn es um Minuten, Stunden oder Tage geht, geht es um die technischen Sachen. Wenn überhebelte Positionen reinlaufen, dann dann werden die liquidiert, weil größere Marktteilnehmer einfach dazu incentiviert sind. So funktionieren freie Märkte. Aber warum laufen überhebelte Positionen rein? Das liegt dann wahrscheinlich wieder eher an einer darüber geordneten, wie so einer Zwiebel Haut und dieser oder untergeordneten Haut. Und diese untergeordnete Haut ist dann wahrscheinlich Makropolitik. Und dann nochmal darunter Weltpolitik, meiner Meinung nach. Das ist so mein Analysestil und ja, darauf basiert. Und das ist schwer zu quantifizieren, weil ich mache das seit 8, fast 9 Jahren. Ich habe unglaublich viele Dinge, die in meinem Kopf so eine Variable sind, quasi in der Gleichung, die du dann am Ende als These bezeichnen könntest zur Entscheidungsfindung. Und es ist einfach, es kommt natürlich auch ein bisschen Bauchgefühl dazu, aber Bauchgefühl auf dem Niveau an Erfahrung, was ich habe, ist wahrscheinlich eher wie ein mathematisches Errechnen, als dass es einfach nur ein Bauchgefühl ist. Oh, ich bin jetzt aufgewacht und ich habe jetzt das Gefühl, wir steigen. So funktioniert das nicht. Ich schaue mir alles an und ich bewerte in meinem Kopf in Echtzeit quasi die Relevanz dieser Variablen für meine Entscheidungsfindung. Und so komme ich dazu. Und ja, that's it. So analysiere ich die Märkte. Aber ihr, Philipp, ihr macht das ja ganz anders.
Genau. Also vielleicht ganz kurz, Leute, wenn ihr da mehr sehen wollt, wie der Kian das macht, das findet ihr auf dem HOSS-Kanal, H-O-S-S. Dort werdet ihr sehen, dort geht er das regelmäßig durch, auch in vielen Livestreams. Wir machen das auf dem HKCM-Kanal. Und simpel ausgedrückt, wir nutzen eine Analysemethodik, die ist sehr mathematisch, die nennt sich Elliott-Wellen-Methodik nach Ralph Nelson Elliott. Das ist ein Naturwissenschaftler gewesen, der gesehen hat, dass überall in der Natur, im Universum, im Aufbau eines Atoms gewisse mathematische Formeln verfolgen, wie sich etwas aufbaut. Und das ist anhand von Fibonacci-Zahlen, also Fibonacci-Zahlen, die sich aufbauen. Das hat viel mit dem goldenen Schnitt zu tun, 6.18, der Zahl Pi. Im Endeffekt ganz simpel erklärt, alles verläuft in zyklischer Natur, so wie auf den Sommer der Herbst, auf den Herbst der Winter, auf den Winter der Frühling. Das sind alles Zyklen, Mondzyklen, Zeitzyklen, Wetterzyklen folgt. So sind diese Zyklen auch an den Finanzmärkten zu sehen. Und das hat viel mit Massenpsychologie zu tun. Wird viel mit Hokuspokus verbunden, ist es überhaupt nicht. Ist eine sehr mathematische Sache. Im Endeffekt glaube ich, dass es sehr ähnlich ist wie der alte Spruch. Viele Wege führen nach Rom. Und Kian nutzt alle Methodiken, Wege, die für ihn, oder ja, am Ende sind es alle Wege, die damals ins Zentrum der Welt nach Rom geführt haben. Ich will damit jetzt nur sagen, dass es unterschiedliche Methodiken gibt. Kian nutzt eine, die er sehr erfolgreich anwendet. Wir nutzen eine, die wir erfolgreich anwenden. Am Ende des Tages ist es das Instrument, das man nutzt.
Und genau das ist der Punkt. Das will ich einmal kurz sagen, Philipp. Also erstmal, unsere Kanäle sind unten verlinkt. Wenn ihr wollt, schaut euch das Ganze an, HKCM und HOSS. Was ich sagen möchte ist, ich werde ja oft gefragt, was denkst du zu Philipps Analyse? Erstmal, ich persönlich bin kein Fan und halte auch nicht viel von Elliott Wellen, weil sonst würde ich sie ja selber anwenden. Aber, und das ist jetzt das große Aber, wenn man sich die Analysen von HKCM anschaut, die Gewinnrate, also die Trefferquote, spricht für sich selbst. Und in der Finanzwelt ist das Einzige, was zählt, ob du Geld machst oder nicht. Ob du am Ende, keine Ahnung, aufwachst und dich einmal streckst und dann, ah ja, meine linke Rückenhälfte fühlt sich heute besser an, deswegen gehe ich long, oder meine rechte Rückenhälfte, dann gehe ich short. Wenn du am Ende damit profitabel bist und richtig liegst, ist es eigentlich egal. Und so wie ihr das macht, mein Problem mit Elliott-Wellen ist eigentlich nur, dass es schwer replizierbar ist. Aber das, was ich mache, ist auch schwer replizierbar. Ich könnte auch kein Guidebook geben. Da muss halt die Person, die die Analysen betreibt, einfach Ahnung haben und quasi sagen, wie berechne ich das? Weil es gibt ja Leute, die machen auch Elliott-Wellen und die liegen dann nicht so oft richtig wie ihr. Und deswegen am Ende des Tages, Leute, würde ich das auch nicht nur auf HOSS ist erfolgreich, weil diese Analysemethodik, HKCM ist erfolgreich, weil sie haben diese Analysemethodik. Es geht gar nicht um die Methodik, es geht wahrscheinlich mehr darum, wie man sie anwendet. Und das ist eigentlich das Geheimnis und da kann euch niemand auf dieser Welt helfen. Das muss jeder für sich selber entdecken, wenn er denn überhaupt im Bereich Trading erfolgreich sein möchte. Oder er hört eben oder verfolgt Analysen anderer Personen. Genau. Und that's it, oder?
Da gibt es ein tolles Beispiel dafür, und zwar das einer Stradivari-Geige. Stradivari ist bis heute der beste Geigenbauer jemals gewesen. Es gibt eine sehr limitierte Anzahl an Stradivaris, die gehen in die Hunderttausende Dollar, weil sie so einen tollen Klang haben. So, wenn wir diese Stradivari-Geige nehmen, also ein ausgeklügeltes, wunderschönes Instrument, das den besten Klang bringt. Und jetzt bringen wir einen, der hat keine Ahnung, der nimmt dieses Instrument und wir haben einen top ausgebildeten Geigenspieler. So, beide nutzen 100% exakt das gleiche Instrument. Das heißt also, jemand könnte, der nicht die Ahnung hat, Kians Analysemethode Methodik nehmen, würde scheiß Resultate dadurch erzielen, weil er nicht versteht, was er tut damit, mit diesem Instrument, das er hat. Und dann könnten Leute sagen, guck mal, dieser Scheiß funktioniert nicht. Das ist bei Elitewave genau das Gleiche. Wenn du es nicht sehr gut kannst, dann kannst du dieses Instrument nehmen, du nutzt es aber nicht, du kannst es nicht gut umsetzen und somit kannst du auf der Stradivari-Geige keine schönen Töne erzeugen. Und ich denke, das ist das ganz Wichtige, dass du spezialisiert bist auf das und wirklich verstehst, wie du dieses Instrument nutzt, um dadurch dann auch die gewollten Ergebnisse zu erzielen. Aber Kian, lass uns zurückkommen zu den Finanzmärkten und die Frage mal, würdest du jemanden, der jetzt noch gar nicht investiert ist, nicht auch eher sagen, warte mal auf einen Rücksetzer, anstatt jetzt gerade irgendwo All-Time-High-Bereich immer nachzukaufen oder einzusteigen?
Würde ich nicht. Nee. Also wenn er Bitcoin, Ethereum oder Solana kaufen würde, würde ich sagen, kauf jetzt. Aber ich würde sagen, kauf wenig. Ich würde sagen, skalier rein. Ich sage immer, geh nicht, ich habe 100.000 Euro, ich will jetzt direkt rein, 100.000 rein. Nein. Sagen wir mal, du hast 1.000 Euro oder 100, bleiben wir bei 100.000, weil bei 1.000 macht es wirklich keinen Sinn, meiner Meinung nach. Wenn du 1.000 Euro hast, dann solltest du lieber arbeiten gehen. Dann solltest du mehr Geld verdienen, meiner Meinung nach. Dann solltest du, keine Ahnung, ein Gym-Abo abschließen, Bücher kaufen, einen besseren Job finden, dich weiterbilden und erstmal mehr Geld verdienen. Sagen wir, du hast 100.000 Euro.
Das ist jeden Tag ein Schritt wäre das Buch, das du kaufst für 25 Euro. Sorry.
Genau, statt Netflix-Abo, ein Monat. So, was ich jetzt sagen will ist, wenn ich 100.000 Euro hätte, dann würde ich jetzt Bitcoin jetzt kaufen. Ja, wir sind bei Allzeithoch. Klar, verstehe ich. Klar, wahrscheinlich ist aktuell das Risiko hoch, dass wir korrigieren. Ja, man könnte einen tieferen Einstieg kriegen. Ja, aber wenn du jetzt nicht kaufst und du kaufst nicht mal 10%, 10k, was passiert dann, wenn wir ansteigen? Dann sitzt du da auf der Seitenlinie. Wir sind vielleicht 5% gefallen. Du sagst, jetzt bin ich abgefuckt. Jetzt warte ich auf den nächsten Dump. Die Kacke wird noch runtergehen. Und dann, was passiert? Er steigt nochmal 20k. Und also im Worst Case. Und dann bist du irgendwann so abgefuckt, dass du dann in Euphorie, also mit Emotionen handelst. Und das Schlimmste, was du machen kannst in Märkten, ist mit Emotionen handeln. Und dann treiben dich die Emotionen, du gehst rein und dann bist du aber richtig beim Top drin. Und dann ist wirklich Katastrophe. Dann musst du wahrscheinlich 4 Jahre warten, bis es wieder hochgeht. Wird es auch. Wenn es Bitcoin ist, wird es auch wieder hochgehen. Aber deswegen sage ich immer, wenn du gar kein Exposure hast, krieg Exposure, auch wenn es ganz wenig ist. 5%, 10%, 20%. Warum? Weil du dann deine Emotionalität reduzierst, weil keiner dir sagen kann, ob es jetzt hoch oder runter geht. Niemand weiß es. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht, Philipp weiß es nicht. Wir haben Wahrscheinlichkeiten, wir haben Thesen. Ja, das mag alles sein, aber die können auch falsch liegen. Das heißt, man ist auf der sichereren Seite, wenn man reinskaliert, langsam, schon mal Exposure hat. Wenn er hochgeht, freut man sich und sagt, okay, dann kaufe ich wieder in weiteren Etappen rein. Wenn er runtergeht, freut man sich, sagt, okay, ich kaufe jetzt auch wieder rein und mein Average kommt down. Aber man hat die Emotionalität so ein bisschen beseitigt. Das ist meine Meinung, das ist meine Methodik. Jeder natürlich soll machen, wie er möchte. Ist auch keine Finanzberatung hier an dieser Stelle. Spricht mit jemandem, der Ahnung hat. Ich bin einfach nur irgendein Typ, der 25 Jahre alt ist und einen YouTube-Kanal hat.
Und Bugatti fährt. So, also Leute, finde ich einen sehr guten Ansatz. Ich hätte generell gesagt, aktuell noch warten. Aber Kians Argument ist absolut valide. Die Emotionalität vieler Leute ist das beherrschende Element. Sie kommen mit ihren eigenen Emotionen nicht klar. Oftmals ist der Handelsansatz von Leuten gar nicht so schlecht, aber die Emotionalität ist scheiße. Das heißt, sie kriegen dann FOMO oder wie er sagen würde, die sind abgefuckt. Und ich muss jetzt rein, alle Freunde posten irgendwas, der Kurs geht hoch, die Zeitungen schreiben darüber, sie werden immer emotionaler und dann greifen sie wirklich das Top ab. Und das sind dann genau die Leute, wer kennt sie nicht, die sagen, ja, immer wenn ich kaufe, macht der Kurs genau das Gegenteil. Wenn ich sage, wie heißt der nochmal aus dem US-Fernsehen, dieser glatzköpfige ältere Herr, Kian, du kennst ihn, der krasseste Leute, Kontraindikator der Welt. Nein, der krasseste Kontraindikator der Welt, also ich hoffe. Kramer. Michael Kramer.
Einfach, sagen wir mal Kramer.
Jim Cramer. Also, Jim Cramer gilt als der krasseste Kontraindikator der Welt. Sprich, wenn der sagt, etwas ist gut, dann nimm deine Positionen und renne zum Ausgang. Ja? Also, und da ist es ähnlich so, wenn Leute dann dieses Mindset irgendwann haben, ja, egal, wenn ich was kaufe, fällt's und wenn ich es verkaufe, dann steigt's direkt danach. Ja? Das ist eine sehr, sehr negative Einstellung. Das ist ein negatives Gedankenbild, das man sich reinsetzt und von dem sollte man sich entfernen. Denn dem Markt ist es scheißegal, was du tust. Das muss man mal raffen. Es ist ihm scheißegal. Dem ist auch dein ein Bauchgefühl. Völlig scheißegal. Es juckt den Markt nicht. Der Markt ist einfach nur. Er interessiert sich nicht für Individualmeinungen, sondern er geht halt einfach seinen, wie ich meine, zyklischen Weg. Und ich denke, wir sollten das alle, wenn dieser Breakdown, Commercial Real Estate, Crash, Korrektur, wie auch immer wir ihn nennen wollen, Rezession, wenn diese Korrektur nochmal kommt, als große, große Chance sehen. Denn das ist es jedes einzelne Mal. Wir wollen Märkte kaufen, wenn sie unterbewertet sind, nicht wenn sie überbewertet sind oder wenn sie hoch bewertet sind. Am liebsten wollen wir sie, wenn sie natürlich günstiger sind. Denn das ist ja wie ein Pendel. Wenn das Pendel nach unten, stellen wir es uns nach oben unten vor, nach unten schwingt, dann wird es mal wieder eine große Momentumbewegung nach oben geben, wie wir sie jetzt gerade sehen. Das sind richtige Momentumbewegungen. Und wir wollen genau dann, wenn wieder eine ängstliche Stimmung am Markt ist, reinkommen. Und das ist, denke ich, immer das Schwierige, Kian, was viele Neulinge nicht können. Wenn die Stimmung scheiße ist, dann wollen sie nicht einsteigen, weil die gehen davon aus, es fällt noch viel weiter. Und wenn die Stimmung euphorisch ist jetzt wie gerade, dann denken sie, es geht immer weiter. Sie können also auch nahe dem Top einsteigen. Und irgendwann dreht sich das dann eben wieder. Und das ist dann ein massenpsychologisches Phänomen. Wenn die Euphorie zu sehr überhand nimmt, dann sind wir nahe einem Top. Und wenn die Stimmung richtig grottig ist, die Leute sagen, so eine Scheiße, es geht, alles geht unter, es wird nie wieder steigen, dann sind wir nahe einem Tief.
Ja, absolut. Also ich finde das okay. Ich versuche zwar den Leuten immer zu helfen und denen zu erklären, warum und weshalb. Aber am Ende des Tages, man kann es nicht allen erklären. Ich hoffe, die Zuschauer von mir und dir und auch diesem Podcast finden einen Weg, da weniger emotional zu sein. Aber am Ende des Tages, die ganze Welt ist emotional. Und genau diese Fehlentscheidungen, es sind ja Fehlentscheidungen am Ende des Tages. Emotionale Entscheidungen sind meistens Fehlentscheidungen. Gerade diese Fehlentscheidungen sind ja die, die quasi meine Exit-Liquidität sind. Deswegen, so ist es. Deswegen, ja, also was soll ich machen? So funktioniert der Markt, so funktioniert die Welt. Und überlegt euch immer einfach nur eine Sache, wenn ihr kauft oder verkauft. Jedes Mal, wenn du verkaufst, kauft jemand anderes. Jedes Mal, wenn du kaufst, verkauft es dir jemand anderes. Es ist ein Zero-Sum-Game. Es ist nicht so, dass das irgendwie aus dem Nichts kommt. Wenn ich Bitcoin kaufe, verkauft es mir jemand anderes. Wenn ich Bitcoin verkaufe, ebenso. Das heißt, überleg dir, wenn du FOMO hast, warum will mir gerade diese Person die Bitcoins verkaufen? Also es ist jetzt ein bisschen simpel ausgedrückt, weil du hast natürlich Orderbücher, Market Maker, die sich halt neutral aufstellen und so weiter und halt Liquidität anbieten. Klar, alles da, ich weiß. Ich will einfach nur, dass dieser Gedankenansatz reinkommt, warum kaufe ich gerade, macht das gerade Sinn oder bin ich gerade emotional und warum sollte eine andere Person theoretisch jetzt verkaufen? That's it.
Ja, ganz richtig und dann wird das jetzt sehr, sehr spannend werden. Also ich meine, wir haben auch noch ein paar Wochen, obwohl wir, also laut unserer Analyse sind wir mit den 88.900 bei Bitcoin, haben wir genau einen Fibonacci-Widerstand angelaufen, der jetzt seitdem mal ganz kurz ein bisschen übertippt wurde, aber der Markt prallt immer wieder ab. Sollten wir den überschreiten, denke ich, haben wir noch Platz, so irgendwo in Richtung 100.000. Kian, bist du im Camp? Es gibt ja die Leute, die jetzt direkt auf 140.000, 170.000. Siehst du das? Direkt diesen Bereich anlaufen, bevor wir korrigieren? Oder denkst du eher, wir kommen so in den 100k-Bereich und korrigieren dann?
Also ich glaube, dass wir in den 100k-Bereich kommen können vor Q1. Also ich glaube, es kann sein, dass wir in Richtung 140 sogar gehen, also bevor die große Korrektur in Q1 kommt. Aber ich glaube, jetzt ist gerade so ein bisschen überhitzt, dass es eine mittelgroße Korrektur schon geben könnte. Ich glaube, in einem Bullenmarkt ist es normal, dass es mal 10% Korrekturen einfach so gibt, 2 Tage und dann 3 und dann geht's wieder hoch. Ist das dann die große Q1-Korrektur? Nein, ist sie noch nicht. Die große Q1-Korrektur meiner Meinung nach ist 20-25% plus, vielleicht 30 sogar, ich weiß es nicht. Ich kann es ja auch nicht vorhersagen. Aber am Ende des Tages, ich will mich da nicht drauf festlegen. Deswegen auch, wenn die Leute fragen, Kian, glaubst du, er geht auf 132.680 Dollar, dann sage ich, hey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. I ride the wave. Ich schaue mir die Indikatoren an in Echtzeit und wenn ich das Gefühl habe, es überhitzt, die Kaufnachfrage kommt dem Volumen nicht mehr hinterher und es ist eher überhebelte, ja, der letzte Machtkampf um den Preis, dann exite ich den Markt und das kann jetzt sein, das kann morgen sein, das kann in einer Woche sein, das kann in 2 Wochen, es ist sehr dynamisch und es kann bei 100.000 sein, es kann bei 150 sein, es kann bei 200 sein, ich weiß es nicht. Ich gucke es mir dann in der Situation an. Punkt.
Ja, wichtiger Punkt. Mit dieser Frage beschäftige ich mich auch. Also vielleicht mal eine provokantere Aussage. da kann ich mich auch daran halten, dann die bringe ich sowieso in den Analysen. Wir gehen davon aus, dass wenn die Aufwärtsbewegung jetzt erstmal zu Ende ist, zyklisch gesehen ist das der Fünfteiler, der fertig ist, gehen wir von einer 50% Korrektur aus.
Ja? Aber glaubt ihr, die ist jetzt schon Korrektur zu Ende bei 90 K? Ich glaube nicht.
Nee, die könnte, das wäre ein Level, um eine ABC-Korrektur auszulösen, aber unser primäres Szenario ist, dass wir zwischen 90 und 110 reinkommen. Ja, auch das ist jetzt gesagt, das ist unser Primary, ich meine 90 waren wir jetzt schon, aber das wäre dann, wir gehen eher nochmal davon aus, jetzt eine mittlere Korrektur, kurzfristig innerhalb von den nächsten Wochen, dann noch mal ein höheres Hoch und dann, meine ich, könnten wir eine 50% Korrektur bekommen und das wäre auch welttechnisch passend.
Also ich glaube, es sieht aktuell ganz gut aus. Ich glaube, 90K ist jetzt, das lokale Top ist noch nicht in. Ich glaube, zumindest jetzt aktuell am 13. November um 13.14 Uhr Dubai-Zeit sieht aktuell der Bitcoin noch so aus, als würde er noch mal die 90K durchbrechen.
Jo, bin ich dabei und dann mittelfristig. Und das, Leute, und da auch wieder keine Panik. Seht das als große Kaufchance. Mir geht da wirklich schon einer ab. Ich sag mir, wenn das wirklich so kommt und inshallah, so Gott will, dass wir den Zeitpunkt schaffen, auch einen Teil der bis dahin angelaufenen Gewinne dann zu verkaufen, dann freue ich mich darüber, weil das ist eine Mega-Chance, die man dann im Jahr 2025 nehmen kann, zu deutlich vergünstigsten Preisen. Eines der Asset, wenn nicht das Asset weltweit, in das jetzt Staaten reingehen, wo die Amerikaner, Donald Trump jetzt sagt, dass sie ihre Reserve aufbauen wollen von 1 Million Bitcoin, die der US-Staat kaufen möchte, dass ETFs, große Firmen, MicroStrategy, Michael Saylor, auch übrigens ein Wert, der massiv abgegangen ist, gerade für Leute, das ist ja gerade für Pensionsfonds oder so, die noch keine Bitcoins direkt kaufen können, ist MicroStrategy sehr interessant. Ich weiß nicht, Kian, bist du in irgendwelche Aktien investiert? Hältst du vielleicht MicroStrategy oder gar nichts?
Nein, ich bin tatsächlich in keine Aktie investiert, aber die einzige, in der ich wahrscheinlich investiert wäre MicroStrategy, weil MicroStrategy so ein unglaubliches Short-Squeeze-Potenzial hat, immer noch nach wie vor.
Yep.
Aber nein, tatsächlich nicht, einfach weil die Broker-Situation bei mir ein bisschen kompliziert ist. Sonst hätte ich MicroStrategy schon vor Monaten gekauft.
Genau, also das ist einfach eine Möglichkeit für Leute, die sagen, okay, whatever, keine Ahnung. Es gibt ja Leute, die haben kein Kryptokonto, die wollen das nicht und die Gründe sind auch scheißegal. Die können Coinbase beispielsweise kaufen, das ist eine meiner größten Aktienpositionen und MicroStrategy auch. Und das sind Aktien, die einen regelrecht beglückt haben, weil sie massiv nach oben gezogen sind, dem Bitcoin sogar voraus.
Aber Coinbase
die man
nicht.
Nutzen kann,
Coinbase,
wenn man,
to be fair, die Coinbase-Aktie ist ein bisschen am laggen. Die MicroStrategy-Aktie hat ein höheres Delta sogar zu Bitcoin. Das heißt,
definitiv.
Bitcoin steigt
absolut,
die Micro.
Genau.
Die MicroStrategy-Aktie ist extrem interessant. Es ist wie ein kleiner Mini-Hebel noch auf dem Bitcoin, ohne Risiko, also mit wenig Risiko. Und da würde ich einfach sagen, wenn man, selbst wenn man Bitcoins hält, macht MicroStrategy-Aktie Sinn, in my opinion. Wie gesagt, bei mir ist die Broker-Situation ein bisschen komplex, aber für die, ja, wie du gesagt hast, da Exposure wollen, ich persönlich würde wahrscheinlich nur MicroStrategy machen, weil warum sollte man das Gleiche nehmen? Also Coinbase ist ja quasi mit dem gleichen Asset korreliert, aber performt einfach schlechter, deswegen macht es keinen Sinn, in my opinion.
Genau. Ich finde das krass, Michael Saylor, also wirklich Hats off, da ziehe ich meinen Hut. Ich habe noch Videos gemacht, ganz früher, wo er seine ersten Tranchen gekauft hat. Ja, da hatte ich noch Haare auf dem Kopf. Und da weiß ich noch, da war es noch so diese Meinung, oh, ist das nicht ein Hazardeur-Move, also quasi super risikoreich, was er macht. Da wurde er kritisiert. Die Leute haben es einfach nicht verstanden. Jetzt halten natürlich alle die Schnauze und verkriechen sich, weil er der absolute Oberbabbo ist mit seinem Move. Jetzt gerade wohlgemerkt, aber damals war das noch so, wie kann der nur? Und der hat sein sterbendes Softwaregeschäft, das läuft ja nicht gut, also MicroStrategy hat, glaube ich, zwar immer noch 1200 Mitarbeiter, aber mit ihrem Kernprodukt, das sie eigentlich haben, da hast du seit Jahren nichts mehr gehört, dass das irgendwie mega gut läuft oder überhaupt nur Steigerungen hat. Aber er hat es quasi geschafft, weil er verstanden hat, wie er ein deflationäres Asset gegen den sterbenden Dollar aufwerten. Also er setzt einfach nur auf die Devaluierung des Dollars, während sein Asset nach oben geht. Und er plant, Kian, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, er plant weitere 40 Milliarden US-Dollar. Der nimmt ja immer so Art Anleihen auf, um die dann weiter einzukaufen. Er will also massiv weiterkaufen. Der ist noch nicht am Ende seiner Fahnenstange angelangt.
Ich hab das nicht mitbekommen mit den 40 Milliarden, aber das, was Michael Saylor mit seinen, ich glaube, das sind Wandelanleihen oder so, oder wie man das nennt.
Ja, Wandelanleihen.
Ich glaube, genau. Das, was er da macht, ich habe mir die Struktur einmal wirklich detailliert angeschaut mit jemandem, der nochmal mehr Ahnung hat, sogar würde ich sagen, bei solchen exotischen Derivate-Strukturen oder Schuldenstrukturen. Die Struktur, die Michael Saylor da aufgebaut hat, wie er diese Kredite quasi nimmt, wie günstig er sie kriegt, das ist einfach Financial Magic. Das ist richtig Hut ab, Respekt vor diesem Mann, wie er das aufgesetzt hat. Und ja. Ich bin mir sicher, dass Michael Saylor, wenn er sagt, er wird 40 Milliarden kaufen, dann wird er 40 Milliarden kaufen. Und dann freue ich mich, weil ich werde im Livestream sitzen und ich werde das Orderbuch beobachten. Und wenn wir bei der nächsten Resistenz sind und plötzlich durchbrechen, dann sage ich, Michael Saylor hat auf Market Buy gedrückt. Michael Saylor hat den grünen Knopf gedrückt.
Also ja, deswegen, Leute, das Mindset ist ganz wichtig. Ich sage mir, das Schönste, was passieren kann, das absolut Schönste, wenn wir bei MicroStrategy bleiben, weil ich da gerne weitere Positionen aufbaue, aber die jetzt auch nicht mehr hier in die parabolische Bewegung reine, dann will ich eine fette Korrektur. Das ist das absolut Geilste, was es geben kann. Ja? Dass ich schön mit Liquidität Fiat Money weiter dort reinpressen kann, so viel es geht, wie der Stopf ganz runterstopfen. Ja? So will ich das da auch reinhauen, aber ich will es erst machen, wenn ich wieder einen interessanten Preis bekomme. Deswegen wollen wir Korrekturen. Wir sollten uns nie fürchten. Das sind große Chancen, die auf uns zukommen. Diese Chancen wollen genutzt werden. Sie flehen uns an, bitte nutzt uns. Und der sie nutzt, ist im Zweifelsfall später ein 25-jähriger, der mit einem Bugatti rumfährt, weil er die Chance nutzt, weil er eben immer aufspringt auf die Chancen, während andere sich davor verwehren und sagen, nee, dieses Bitcoin, diesen Scheiß. Ja, Peter Schiff beispielsweise, auch eine Legende wie Jim Cramer. Peter Schiff ist so ein absoluter Goldmaxi, ist da auch alles schön und gut, aber er hat seit Jahren gesagt, es ist quasi, Bitcoin ist eigentlich vor einem Blutbad nach dem anderen, nach dem nächsten und er kündigt seit 10 Jahren an, weil er immer gesagt hat, Gold ist die viel bessere Währung und Gold ist auch gestiegen, jetzt alles schön und gut, aber im Gegensatz zu Bitcoin ist das wie ein Furz, der nach 3 Sekunden vergessen ist. Ja? Da gibt es eben so Leute, die das komplett abgelehnt haben und die gehören heute nicht mehr zu den Gewinnern und ein Gewinner ist der die Chancen ergreift, der sie am Schopf packt. Ja? Und das kann ich nur jedem mitgeben, nutzt diese Korrekturen und am Schopfe greifen, ja, und freut euch darüber, ja, das sind Chancen, die ihr bekommt und deswegen ist absolut geil, wenn wir solche Korrekturen bekommen.
Eine andere Person, die ich noch einmal ansprechen möchte, ist, weil ich will, dass das geklippt wird, also Leute, die den Podcast hören, klippt das einfach für die Zukunft. Wusstest du, Philipp, dass Leonardo DiCaprio auf Instagram kurz vor der Wahl in USA noch richtig krass Kamala endorsed hat? Und weißt du, was er gesagt hat?
Nein, ich habe nur mitbekommen, dass die mehrere 10 Millionen gezahlt haben. Ich weiß nicht, ob er auch bezahlt wurde, aber Beyoncé, das ist Fakt, wurde 10 Millionen Dollar für ihr Endorsement gezahlt, damit sie sich hinstellt und pro Kamala stimmt.
Also entweder Leonardo DiCaprio wurde bezahlt oder die müssen ihn nicht zahlen, weil sonst kann er nichts mehr zahlen, wenn er es nicht macht. Aber er saß da wirklich, er hat mehrere Beiträge, ich habe es auf seinem Instagram gesehen, er sitzt da richtig auf Ernst in einem schwarzen Anzug und jeder, der Leonardo DiCaprio kennt, und ich meine mit kennt, nicht aus Gatsby oder aus Wolf of Wall Street, sondern Leonardo DiCaprio, der Mensch, wie er wirklich lebt und leibt, wie er in Cannes Filmfestival Afterpartys schmeißt und mit weiß ich nicht was für Drogen und Frauen hantiert. Philipp, guck mich schon besorgt an. Das ist
Fall zahlreich, das ist zahlreich.
Knowledge. Googelt es einfach.
Das ist
Leonardo DiCaprio hat jede Woche gefühlt ein neues Mädel.
Der gönnt sich.
Umgibt sich mit allem, was negativ, also was wirklich, wo man sagen kann, das ist von Satan auf dieser Welt. Also Hedonismus.
Ja,
Hedonismus.
Also jetzt.
Verwerflichkeit von Frauen. Immer wieder eine neue Freundin. Immer wieder schön eine
wer
neue.
Wer ohne Sünde ist, wer
ja,
für den
ja,
ersten Stein.
Ja, ich sag
Stein,
das ja in Ordnung. Aber bei Leonardo DiCaprio, wie alt ist er? Er sitzt da wirklich dieses Video. Wir können es ja einblenden, weil es ist ja public. Families lost homes, es gab Earthquakes, keine Ahnung, sonst was, Hurricanes wegen Naturkatastrophen, Donald Trump nimmt das nicht ernst, Donald Trump wird die Welt, also er sitzt da und wird wirklich, und da habe ich wirklich den letzten Tropfen Respekt an diesen Menschen verloren, er sitzt da und will wirklich auf weinerlicher Ebene versuchen, seinen verblendeten Zuschauern zu erklären, dass wenn Donald Trump gewählt wird, die Welt an Naturkatastrophen untergehen wird und nur Kamala Harris und Biden, nur die nehmen diese Klimasituation ernst. Und das Einzige,
ja, und was
das
hat's
Einzige,
gebracht?
Was ich sagen
nichts
will, Philipp,
hat's
ist,
gebracht.
Guck nicht auf die Wirtschaft. Commercial Real Estate ist bereits am Eimer wegen Dingen, die passiert sind während Kamala Harris und Biden, aber nicht wegen denen, das will ich auch nochmal ganz klar sagen, sondern eher wahrscheinlich wegen nochmal Dingen, die vorher passiert sind. Covid, Zinsen, da will ich niemandem die Schuld zuschieben. Die Wirtschaft, das ist etwas Separates, aber wir können ja jetzt die nächsten 4 Jahre einfach gemeinsam alle mal sitzen und schauen, geht die Welt unter? Wird es noch mehr Hurricanes und noch mehr Naturkatastrophen geben? Wird der Klimawandel jetzt unter Donald Trump wirklich Menschenleben kosten? Und war es eine so große Fehlentscheidung? Hatte Leonardo DiCaprio recht? Wenn er es recht hatte, dann entschuldige ich mich für alles. Und dann werde ich bei der nächsten Amphar-Party auch mit ihm zusammen. Nein, Spaß. Nein, werde ich nicht. Führen. Aber ich werde mich bei ihm öffentlich entschuldigen und sagen, Leonardo DiCaprio, du hattest recht. Ihr hattet recht. Und es tut mir leid, dass ich das damals, als ich 25 war, so nicht erkannt habe. Und ja, das wollte ich nur noch einmal sagen.
Also zum Abschluss will ich vielleicht auch kurz was sagen, weil ich habe da erst was sehr Interessantes darüber gesehen. Das ist ja jetzt, also schaut das selber, bitte prüft das nach, das ist Fakt. Das wäre auch mal geil, darüber was zu machen. Im Wahlkampf von Kamala Harris, die sind ja jetzt so pleite, Donald Trump bietet ja gerade den Demokraten an, ihre Schulden zu übernehmen. Das ist kein Scherz, ihre Schulden zu übernehmen, weil sie an Celebrities, an Prominente so viele Gelder ausgegeben haben, damit die offizielle Statements bringen. Eminem, der Rapper, hat zum Beispiel 1,8 Millionen Dollar bekommen. Beyoncé hat die höchste Summe von 10 Millionen Dollar. 10 Millionen, damit sie ein einminütiges Video aufnehmen. Ja, das ist kein Joke. Das wird rauf und runter. Das wäre wirklich ein geiles Thema. Also, das wäre ein geiles Thema. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, dass wir mal die Liste vorlesen, was diese Promis bekommen haben.
Aber wenn das echt ist, meinst du nicht, es ist verwerflich, Geld zu bekommen, damit man politisch irgendwie Einflussnahme nimmt?
Ja, das kannst du so sehen oder nicht. Aber diese Leute, ihr Job ist es, etwas vorzuschauspielern. Das ist ihr Lebensinhalt. Sie verarschen, also sie spielen eine Rolle, die sie nicht wirklich sind. Deswegen ist es nicht mehr weit, wenn du denen Millionen gibst, dass sie ein einminütiges Video aufnehmen. Ich will damit nur sagen, Taylor Swift, eine unglaubliche Anhängerschaft. Alle haben sich hingestellt bei den Demokraten, alle, die so in Hollywood verkehren und haben gesagt, Kamala, Kamala. Und ihr habt es nicht geschafft, mit dieser ganzen brachialen, weltweiten Medienpräsidenz Trumps zu bashen, und ihr habt es nicht geschafft.
Ich will noch eine Sache abschließend sagen, Kamala und Biden. Ich glaube, und das habe ich ja mehrfach gesagt, mir, also wenn die gewählt wären, natürlich, ich bin Krypto-Investierer, deswegen habe ich eher für Trump geroutet, weil er ist einfach objektiv, ich habe gesehen, was passiert ist mit Krypto. So, das wäre nicht passiert, wenn Kamala gewählt wäre. So, ganz einfach. Aber ich glaube auch nicht, dass die Welt untergegangen wäre. Ich bin auch nicht in dem Team zu sagen, oh, es ist gefährlich, wenn Biden und Kamala dann illegale Einwanderung, Amerika wäre für immer verloren. Ich glaube schon, dass es ein stärkeres Amerika unter Trump ist, ganz eindeutig. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube aber auch nicht, dass die Welt untergegangen wäre unter Kamala. Aber so wie Leonardo DiCaprio da sitzt und so tut, als würde die Welt untergehen, wenn der gewählt wird, oder so wie andere dann sitzen, wahrscheinlich auf der anderen Seite, so tun, als würde die Welt untergehen unter der anderen, das regt mich eigentlich auf. Und er macht das halt wahrscheinlich einfach, weil er sonst nächstes Jahr nicht wieder seine Amphar-Partys hosten kann oder was auch immer. Also keine Ahnung. Er hat ja genug Geld. Er muss ja nicht 2 Millionen annehmen.
Oder auf irgendeinem Video auftaucht von einem der vielen Diddy-Partys, an denen er teilgenommen hat, ja. Das ist, da gibt's ja auch diese Diddy-Liste, wo sie gesagt haben, komischerweise, die Leute, die auf der Diddy-Liste stehen, die also auf diesen Partys waren, über die jetzt ganz Hollywood spricht und viele auch zittern, haben sich sehr stark für Kamala ausgesprochen im Wahlkampf. Ja gut, aber anderes Thema, da sind wir jetzt nochmal komplett abgedriftet. Leute, interessantes Thema, wer hat sich bezahlen lassen? Wie viel Geld haben sie Leute bekommen? Schreibt es gerne mal rein. Ich finde, das wäre ein sehr interessanter, vielleicht auch lustiger Podcast, wo wir uns das Ganze mal näher anschauen. War auf jeden Fall ein interessantes Thema heute zu den Krypto- und zu den traditionellen Märkten. Hat großen Spaß gemacht, war interessant, Kians Meinung zu hören. Leute, lasst uns gerne einen Like und einen Kommentar da.
Nächstes Mal, bei der nächsten Wahl, erwarten Philipp und ich jeweils auch 10 Millionen Dollar von beiden Seiten, bitte. Sonst machen wir gar nichts zur Wahl.
Wer, ich 5-5 mache ich auch. Ja, dann spreche ich mich für beide aus. Je nachdem, welcher Langweiler gerade in Deutschland dann aufgestellt wird. Alright, super. Bis bald. Ciao, ciao.
Alles klar, bis dann.